Nicht, dass ihr denkt, ich mag keine frische Luft, weil ich die Tür gerade geschlossen habe. Aber ich würde gerne das Manuskript hier oben behalten wollen. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Ihr lieben Glaubensgeschwister, lieben Gäste, liebe Freunde, lieben Jugendliche und auch gern die Kinder, erinnert ihr euch noch vielleicht daran, im letzten Jahr, und zwar so ungefähr im Herbst letzten Jahres, haben wir in unserem Bibelgespräch eingehend den Epheserbrief studiert. Und ich erinnere mich noch sehr genau daran, wie es um das Kapitel 4 ging. Und das hat mich ein wenig festgehalten. Und deswegen möchte ich mit euch einige Verse aus Kapitel 4 lesen. Bitte schlagt mit mir auf, Epheser 4, die Verse 22 bis 24. Epheser Kapitel 4, 22 bis 24. Epheser 4, 22 bis 24. Da schreibt Paulus: Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahre Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ich habe zunächst einmal die Frage gestellt, wovon spricht Paulus hier eigentlich? Er sagt ja dem Sinn nach, wenn Menschen Jesus annehmen, Christus annehmen, tritt eine Erneuerung, also eine Art Veränderung ein. Und wir wissen ja alle so ganz grundsätzlich, zunächst nimmt Jesus den Menschen so an, wie er ist, wie er zu ihm kommt. Aber er belässt den Menschen nicht so in seinem Zustand. Und ich denke, wir wollen auch nicht so bleiben, wie wir sind, weil wir unsere Fehler und Schwächen kennen. Und in dem Vers 23, den wir gelesen haben, fordert uns Paulus auf, dass die Menschen ihren Geist, also ihren Denken, verändern sollen. In den folgenden Versen wird Paulus sogar sehr konkret, wie die Erneuerung denn tatsächlich praktisch aussehen kann. Er sagt im Vers 25, wenn ihr da mal hineinschaut, da sagt er, legt die Lüge ab, redet die Wahrheit. Vers 28, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Vers 29, redet kein faules Geschwätz nach Luther und redet Gutes, redet Aufbauendes und so weiter und so fort. Und ich habe mir dabei die Frage gestellt, hat unsere Veränderung, unsere Erneuerung etwas mit dem zu tun, was wir in der Bibel so kennen unter dem Begriff des Kampf des Glaubens, dass ich nach meiner Bekehrung jetzt anfange, meine Ärmel ganz weit nach oben zu krempeln, anfange, mein Denken umzuprogrammieren, meinen Willen stärke und damit so richtig gute Taten zu produzieren? Ist es das? Was meint Paulus genau, wenn er Menschen dazu auffordert, ihr Denken zu erneuern? Das fühlt sich ein bisschen so an wie ein Lehrer, der seinen Schülern eine Hausaufgabe gibt. Und die Schüler sollen das dann zu Hause einfach so umsetzen. Sie sollen es einfach erledigen. Macht das so. Ändert euer Denken. Was meint Paulus damit, wenn er sagt, dass wir den neuen Menschen anziehen sollen? Wenn wir uns die gelesenen Verse noch einmal anschauen, dann sehen wir zunächst, dass hier drei Handlungen beschrieben werden. Zusammenfassend kann man sagen, erstens wird gesagt, das Ablegen des alten Menschen, was auch immer das bedeuten mag. Zweitens, die Erneuerung unseres Denkens. Und drittens, den neuen Menschen anziehen. Okay, sowas kann man durchaus auswendig lernen. Aber wir befinden uns hier immer noch total in der Bildersprache. Ich denke, wir müssen dieses komplexe Thema noch ein wenig erweitern bzw. besser verstehen und dazu brauchen wir noch weitere Bibeltexte. Bibeltexte, die uns ja ein erweitertes Bild geben, wie und in welchen Stufen tatsächlich Veränderungen in uns ablaufen. Und wenn die Veränderung stattgefunden hat, wohin geht denn überhaupt die Reise? Dazu möchte ich mit euch zwei Bibeltexte lesen. Der erste Bibeltext steht in Kolosser 2, Vers 6 und 7. Kolosser 2, Vers 6 und 7. Da heißt es, wie ihr nun den Herrn Jesus angenommen habt, so lebt auch in ihm und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und seid reichlich dankbar. Also Paulus legt in diesem Text den Schwerpunkt darauf, dass nach einer grundsätzlichen Entscheidung für Christus eine Gründung, ja sogar eine Art Verwurzelung in ihm, also in Christus stattfinden soll. Das, denke ich mal, sollten wir als Überschrift erstmal festhalten. Der zweite Teil oder der zweite Text ist ein Text, den wir eigentlich soweit ganz gut kennen, fast auswendig kennen, in 2. Korinther 5, Vers 17. 2. Korinther 5, Vers 17. Dort heißt es darum, ist jemand in Christus, so ist er, was? Eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Kennen wir. Auch dieser Text macht deutlich, dass die Verbindung mit Jesus Christus unser Leben komplett verändert. Das Endergebnis lautet dann, ich bin durch Jesus eine neue Kreatur, ein neuer Mensch geworden. Das heißt, mein altes Leben ist damit eigentlich Vergangenheit. Das, was mich bisher in meinem Leben angetrieben hat, habe ich nun abgelegt und ich habe etwas völlig Neues durch Jesus Christus aufgenommen. Aber bevor wir etwas tiefer noch in das Thema einsteigen, müssen wir die gelesenen Texte noch ein wenig sortieren und ein bisschen einordnen. Denn in der Bibel stoßen wir immer wieder auf zwei Arten von Veränderungen. Die eine Art ist die Grundsatzentscheidung für Jesus. Warum ist diese Grundsatzentscheidung für Jesus so wichtig? Nun, alle Menschen, die auf diesem Planeten geboren werden, werden in eine sündige Welt hineingeboren. Und alle Menschen haben von Anfang auch sofort die Neigung zur Sünde, zum Negativen. Alle Menschen leben zunächst einmal in der Gottesferne und müssen erst herangeführt werden. Also wenn junge Menschen oder auch Ältere auf das Werben Gottes, und Gott wirbt ja um jeden Einzelnen, wenn wir junge und alte Menschen auf das Werben Gottes reagieren und sie erkennen, dass ein Leben mit Christus viel mehr Sinn macht als das Jagen nach vergänglichem Glück, dann entscheiden sie sich für ein Leben mit Christus. Das ist wie eine Art Hochzeit, kann man sagen. Eine Grundsatzentscheidung für einen festen Partner auf dem weiteren Weg seines Lebens. Und wir wissen, mit der Hochzeit beginnt eigentlich erst so die große Reise. Dann geht die Reise, die Lebensreise, die gemeinsame, dann erst richtig los. Die Bibel nennt diese Grundsatzentscheidung Bekehrung. Das heißt, wir begeben uns bei der Bekehrung auf ein völlig neues Gebiet, ein Feld, wo wir dann Wurzeln schlagen können. Genauso wie Paulus es in Kolosser 2 gesagt hat, in Christus gegründet und verwurzelt sein. Ich denke, wir alle kennen aus der Bibel das Gleichnis von diesem hochzeitlichen Kleid. Bis auf einen Mann, so wird berichtet, hatten alle Gäste, wie im Orient üblich, die ihnen angebotenen Hochzeitskleider angezogen. Und wir kennen auch die geistliche Deutung daraus, nämlich, dass jedes Kleid ein Geschenk Gottes ist. Es ist seine Gerechtigkeit für uns. Ein Geschenk Gottes der Bekehrung für uns. Aber bei der Bekehrung schenkt Jesus uns aber nicht nur seine Gerechtigkeit, sondern er legt uns auch den Wunsch in unser Herz, in ihm zu wachsen, ihm immer mehr zu lieben, ihm immer enger zu folgen. Das ist der Wunsch, den Gott in unser Herz legt. Aber an dieser Stelle spüre ich immer wieder mal eine gewisse Verunsicherung. Ich höre Fragen. Ja, wie sieht denn das genau aus, in Jesus zu wachsen? Das ist ja auch wieder ein Bild. Oder wie sieht das genau aus, ihm ähnlicher zu werden? Was möchte Gott denn von mir? Habe ich in diesem Wachstumsprozess eigentlich irgendwo einen Anteil, einen Beitrag zu leisten? Hat Gott mir nicht bei meiner Bekehrung doch schon alles geschenkt? Ich bin doch ein erlöstes Gotteskind. Was brauche ich noch mehr? Wichtige Fragen. Ja, natürlich, wir dürfen Gewissheit der Erlösung haben. Denn mit der Bekehrung stellt uns Gott auf einen komplett neuen Weg, wie auf einer neuen Schiene. Ein Weg, der zu ihm nach oben führt. Ein Weg, der allerdings auch deutlich schmaler ist als die dreispurige Autobahn, auf der wir uns vielleicht vorher bewegt haben. Aber wie geht es denn auf diesem neuen Weg, auf diesem schmalen Weg weiter? Wie eben erwähnt, hat Gott uns bei der Bekehrung den Wunsch in unser Herz gelegt, ihn immer besser kennenzulernen, in ihm zu wachsen, ja, ihn eigentlich immer mehr auch zu lieben. Vor langer Zeit, als ich noch Jugendlicher war, hatte ich so bei religiösen Gesprächen zu Hause, wenn wir Gäste hatten oder wir selbst eingeladen waren, hatte ich immer wieder so eine Formulierung aufgeschnappt. Und da hieß es, Ansehen verändert. Ansehen verändert? Habe ich nicht verstanden. Konnte ich nichts mit anfangen. Wenn ich mir einen Blumentopf anschaue, verändert mich der Blumentopf irgendwie? Wenn ich mir, eine Gardinenstange anschaue, macht das was mit mir, wenn ich mir eine Gardinenstange anschaue? Habe ich nicht verstanden. Später dann fing ich an zu begreifen. Und ich habe gemerkt, wenn ich mir zum Beispiel Filme anschaute, bei denen es viele Tote gab, dann hat das mich schon verändert. Sie haben mich ein Stück weit abstumpfen lassen. Oder wenn ich mir, das gab auch so eine Phase, wo ich mir romantische Filme, und das sind nicht nur Frauen, die sich sowas anschauen, wenn ich mir romantische Filme anschaue, habe ich gemerkt, so mit der Zeit, dass meine Gedanken, meine Wünsche, meine Träume, meine Gefühle doch immer mehr so an der Wirklichkeit völlig vorbeigingen. Das ist eine irreale Welt gewesen für mich. Ansehen verändert tatsächlich, habe ich zumindest so festgestellt. Und erst recht dann, wenn ich auf wen schaue? Auf Jesus Christus. Aber was passiert denn, wenn ich auf Jesus schaue? Ich kann ihn ja nicht sehen. Schlag bitte mit mir Hebräer Kapitel 12 auf, die ersten beiden Verse. Hebräer 12, Vers 1 und 2. Dort steht, darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in den Kampf, der uns bestimmt ist. Paulus, der hier wohl den Hebräerbrief wohl geschrieben hat, spricht hier wieder vom Ablegen. Und zwar ablegen das, was mich belastet. Damit meint er eigentlich, alles loszulassen, was uns in unserem Glauben behindert, was uns beschwert, was uns von Gott trennt oder was uns auch vielleicht lähmt. Und ich denke, Wir wissen aus eigener Erfahrung, das ist keine Kleinigkeit. Dinge loszulassen, die wir bisher mochten oder die praktisch wir an uns klebten, das ist nicht einfach. Das ist durchaus vielleicht auch ein Kampf. Aber Paulus zeigt uns in diesen beiden Versen auf, was wir tun sollen, um nicht als Verlierer vom Platz zu gehen. Nämlich, er sagt, mit Geduld laufen. Das heißt also, dranbleiben. Wir haben auch im Bibelgespräch vorhin in Jugendlichen gesprochen. Dranbleiben, gerade dann, wenn es eng wird, nochmal. Dranbleiben und den Sieg erringen. Mit Geduld laufen, dranbleiben und dabei aufsehen zu Jesus, den Anfänger und Vollender. Hier steht zwar des Glaubens, aber er ist der Anfänger und Vollender meines Glaubens. Viel persönlicher. Im Psalm 34, Vers 6 schreibt David, die auf ihn sehen, und damit ist Jesus gemeint, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Aber auch an dieser Stelle möchte ich noch einmal die Frage stellen, was geschieht, wenn ich auf Jesus schaue, auch wenn ich ihn mit meinen menschlichen Augen nicht sehen kann, egal ob ich eine Brille trage oder nicht, ich kann ihn einfach nicht sehen. Wie können wir auf ihn sehen? Nun, wenn meine Liebe zu einer Person wachsen soll, dann muss ich Zeit mit der Person verbringen. Ich will die Person immer besser verstehen. Und wenn es um Jesus geht, den ich liebe, von Herzen liebe, weil ich weiß, er ist mein Erretter, ich weiß, er ist mein Erlöser, dann ist mir natürlich eine enge Beziehung zu ihm umso wichtiger. Um Jesus zu sehen, um ihn besser zu verstehen, tauchen wir ein in sein Wort, die Bibel. Warum tun wir das? Aus Gewohnheit? Tradition? Ich denke, wir können in seinem Wort erkennen, wer er wirklich ist. Wir erkennen in seinem Wort, wie er ist. Wir lernen in seinem Wort seinen Charakter kennen. Wir lernen in seinem Wort sein Gesetz kennen, was ja ein Spiegelbild seines Charakters ist. Wir sehen in seinem Wort, wie groß seine Liebe zu uns ist, obwohl wir ihn mit unseren Sünden leider immer wieder Kummer bereiten. Wir sehen in der Bibel, was Jesus mit mir vorhat, zumindest ganz grob, was sein Plan mit meinem Leben ist. Wir sehen, wie er uns charakterlich verändern möchte, aber auch, wie unser Beitrag dazu aussieht, damit sich unser Charakter verändert. Aufsehen auf Jesus bedeutet, Jesus in seinem Wort zu betrachten, aber nicht nur oberflächlich drauf zu schauen, sondern genau hinzuschauen, tief einzutauchen, darüber nachzudenken, was er gesagt hat, darüber zu beten. Ja, in der Tat, das kostet Zeit. Das kostet Zeit. Aber wie gesagt, Zeit mit jemandem zu verbringen, den ich liebe, ist für mich ja keine Belastung, oder? Sondern eine Freude. Wenn ich auf Jesus sehe und damit sein Leben betrachte, was verändert sich bei mir dann genau? Kann ich diese Veränderung im Spiegel sehen? Kann ich ganz dicht rangehen und gucken? Gehen irgendwelche Falten weg? Nein. Das ist eher etwas, was sich im Inneren natürlich abspielt. Es geht um meine Persönlichkeit. Es geht um die innere Einstellung, die ich habe. Veränderung betrifft auch meinen Charakter. Die Veränderung betrifft mein Denken. Ja, und wenn sich das verändert, dann wird auch das erkennbar in der Art und Weise, wie ich rede. Es wird erkennbar, wie ich mit anderen Menschen umgehe. Es wird auch erkennbar in der Wortwahl, die ich wähle. Und es wird natürlich auch erkennbar in meinen Taten. Anders formuliert kann man sagen, der Charakter Jesu wird schrittweise mein Charakter, unser Charakter. Das heißt, er färbt immer mehr auf uns ab. Jesus gewinnt in meinem Herzen immer mehr Raum. In Apostelgeschichte 17, Vers 28 schreibt Lukas: Denn in ihm, Jesus, leben, weben und sind wir. Oder wie Paulus es sagt: Ich lebe, doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das klingt so ein bisschen so, als ob Paulus hier eine Selbstaufgabe vornimmt. Aber Paulus beschreibt hier keine Form der Selbstaufgabe, sondern sein Verschmelzen mit dem Willen Gottes. Und wenn ich Galater 5, Vers 22 aufschlage, ihr kennt den Text, dann lese ich hier die Worte: Die Frucht des Geistes, und damit ist natürlich der Heilige Geist gemeint, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ich habe mir schon mal die Frage gestellt, wessen Eigenschaften sind das eigentlich, die hier so aufgeführt werden? Kommt zum Ergebnis, das sind Eigenschaften Gottes, oder? Aber damit wird mir auch klar, dass diese Auflistung nur einen kurzen Abriss darstellt. Die Liste kann natürlich ist viel länger. Die Eigenschaften Gottes sind viel weitreichender. Sie ist nicht vollständig. Und wer bekommt diese Eigenschaften, die Gott hat, die Christus besitzt? Das sind wir. Jeder einzelne von uns bekommt sie, aber nur dann, wenn wir es auch wirklich wollen. Jeder dieser Eigenschaften Gottes entwickelt sich durch den Heiligen Geist in uns. Nun kann man sagen, das klingt doch irgendwie ein bisschen einfach, oder? Vielleicht ein bisschen zu einfach. Ich habe mich einmal mit Christus verbunden und der Rest funktioniert so automatisch. Ja, von Gott geht ein Strom aus, er erfüllt mich und ich wachse darin. So ganz automatisch. Ich kann doch eigentlich meine Hände in den Schoß legen. Ist das so? In unserem Alltag, vielleicht geht es euch genauso wie mir, erleben wir doch immer wieder Phasen, wo wir uns schwer tun, diese enge Beziehung mit Christus wirklich aufrechtzuerhalten. Oder geht es bei euch eigentlich immer so linear bergauf? Wenn das bei euch so ist, kann ich nur sagen: Respekt. An der Stelle stehe ich nicht. Bei mir ist es immer so Schwankungen unterworfen. Vielleicht kennt ihr das, vielleicht kennt ihr das nicht. Es gibt Phasen, wo es mir schwer fällt, die enge Beziehung zu Christus zu halten. Warum das so ist, auf dieses Problem werde ich gleich noch eingehen. Ich möchte mit euch aber noch ein Gleichnis lesen aus Johannes 15. Und hier die ersten 8 Verse, ein Gleichnis, das wir eigentlich gut kennen. Das unterstelle ich jedem. Johannes 15, die Verse 1 bis 8. Denn dieses Gleichnis fasst dieses Thema, was ich heute habe, meines Erachtens auf einen Punkt gut zusammen. Johannes 15, 1 bis 8. Da steht bei mir: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Beim genauen Studieren dieses Abschnittes bin ich gleich, hätte ich gesagt, am zweiten Vers hängen geblieben. Und zwar bei dem Satz: Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Ihr Lieben, ist das nicht merkwürdig? Ist das nicht ein merkwürdiger Text? Besteht eigentlich nicht ein Widerspruch zu dem, was wir bisher gerade gesagt haben? Der Text schildert die Möglichkeit, an Christus zu sein und dennoch keine Frucht zu bringen. Geht das überhaupt? Geht das? Nun, es kommt immer wieder vor, dass Menschen irgendwann in ihrem Leben, und zwar von ganzem Herzen, Ja zu Jesus gesagt haben und das auch in der Taufe öffentlich bekundet haben. Aber dann schleicht sich Desinteresse ein. Das Interesse lässt nach. Die Verbindung zu Jesus kühlt sich ab. Ich gehe zwar noch zum Gottesdienst, ja, ich komme auch noch zum Abendmahl, aber für mich sind das nur noch fromme Rituale geworden. Mein Körper ist noch anwesend, aber mein Herz ist irgendwo nicht mehr dabei. Äußerlich bin ich noch ein Christ. Ich hänge noch formal am Weinstock. Ja, und mein Name steht auch noch in der Gemeindeliste. Aber das bedeutet mir alles nichts mehr. Der Vers 6 sagt uns, dass wir uns jederzeit vom Weinstock komplett trennen können. Denn einmal gerettet und damit automatisch immer gerettet, das kennt die Bibel nicht. Jesus, der Weinstock, hat bisher alles getan, wirklich alles getan und unternimmt auch heute noch alles, dass wir gerettet werden und natürlich auch geistlich wachsen. Aber es gibt etwas, was Jesus nicht für uns tun kann. Gibt es etwas, was Jesus für uns nicht tun kann? Nämlich uns zu entscheiden, ob wir bei ihm bleiben wollen oder nicht. Das ist allein die Entscheidung unserer Sache. Es ist unsere Entscheidung. Hier sind wir gefordert. Jesus, das wissen wir, wünscht sich so sehr, dass wir uns fest mit ihm verbinden und natürlich auch an ihm dranbleiben, heute und für die Zukunft. Aber die Entscheidung dazu, die müssen wir ganz alleine treffen. Das kann Jesus für uns nicht tun. Also wenn Paulus von diesem Kampf des Glaubens spricht, das ist so meine Erkenntnis, dann geht es nicht darum, unsere Fäuste zu ballen und mit unseren Fäusten zu versuchen, gegen die Sünde zu kämpfen. Oder vielleicht noch diszipliniert in unserem Leben zu sein. Nein, es geht darum, uns immer wieder neu für Jesus zu entscheiden. Tag für Tag. Vorhin sprachen wir davon, dass es auch immer wieder Problemzeiten gibt. Krisen in unserem Leben, in denen wir uns einfach schwer tun, an Christus wirklich festzuhalten. Woran liegt das? Sind das irgendwie äußere Umstände, die uns von Jesus wegziehen? Oder steckt da vielleicht noch mehr dahinter? Nun, es gibt ja jemanden, dem es überhaupt nicht gefällt, wenn wir uns mit Jesus und wenn wir uns mit seinem Wort beschäftigen. Und er hat einen unverwechselbaren Namen. Damals Luzifer, der zu Satan geworden ist, der Widersacher. Er hasst Jesus. Und er hasst alles, was Jesus erschaffen hat. Und damit sind auch wir zu seiner Zielscheibe geworden. Also wenn es um den Kampf des Glaubens geht, dann ist es Satan, der uns das Festhalten an Jesus so schwer wie nur möglich macht. Und ich denke, wir kennen das doch alle irgendwie. Immer wieder kommt der Feind Gottes um die Ecke und flüstert uns irgendetwas in unsere Gedanken hinein. Ein Beispiel habe ich mir einfallen lassen, was so eine raffinierte Einflüsterung sein könnte. Will Gott es tatsächlich so, dass dein Christenleben nur darin besteht, sich Gott ganz unterzuordnen und ihm zu dienen und dann auch noch Menschen zu dienen und ihnen Gutes tun? Hat nicht Salomo in seiner göttlichen Weisheit in Sprüche 11, Vers 9 gesagt, tue, was dein Herz gelüstet und deinen Augen gefällt? Wenn du das auch haben willst, neben deiner Frömmigkeit, dann bist du bei mir genau an der richtigen Stelle. Wenn du Erfolg im Beruf haben willst und darüber hinaus auch noch Spaß und Anerkennung, bin ich für dich die allererste Adresse. Du willst in deiner Firma die Erfolgsleiter hochklettern? Kein Problem. Ich gebe dir dafür lange und spitze Ellenbogen. Mit diesen Waffen, mit diesen Werkzeugen kannst du deine Kolleginnen und Kollegen zurückdrängen und deine Chancen für die neue Stelle erheblich verbessern. In deiner Ehe kommt irgendwie kein Spaß mehr auf? Kein Problem. Ich zeige dir Clubs und Bars, wo sich Männer oder Frauen aufhalten, die sich gern erobern lassen wollen. Dann hast du gleich beides. Erfolg und Spaß. Tu, was dein Herz gelüstet. Du bekommst zu wenig Anerkennung und Zuspruch? Kein Problem. Nimm dein Smartphone. Nutze jede freie Minute, die du hast. Geh in die sozialen Medien. Baue dir ein riesiges Netzwerk auf. Und dann solltest du immer wieder kräftige Sätze, deftige Sätze schreiben. Entweder als Beispiel gegen einzelne Politiker oder gegen das ganze System, gegen die Regierung. Du wirst sehen, viele Daumen gehen nach oben. Viele Daumen gehen nach oben. Viele mögen das, auch wenn deine Aussagen grenzwertig sein mögen. Die Leute lieben dich dafür. Ich verspreche dir, du bekommst viel Lob und Anerkennung. Und das wird deiner Seele richtig gut tun. Ihr Lieben, so oder so ähnlich oder auch ganz anders versucht der große Verführer, jeden von uns irgendwie einzufangen und von dem Weinstock abzutrennen. Oder er kommt mit der Methode Hiobs zu dir und konfrontiert dich mit Schicksalsschlägen. Er konfrontiert dich mit persönlichen Katastrophen und versucht dich damit vom Weinstock abzureißen. Aber egal, welche Methode Satan anwendet, wir werden mit seinen Versuchen in einen Kampf hineingezogen, den wir eigentlich alle nicht wollen. Aber bei alledem gibt es eine gute Nachricht. Es gibt eine wirklich gute Nachricht. Wenn wir in diesen Auseinandersetzungen Gott um Hilfe bitten, ihn wirklich anrufen, hilf mir. Wenn wir in diesen Situationen uns an Gott wenden, dann wird er uns auch die Hilfe geben, die wir benötigen. Er wird uns helfen, auch in Versuchungen ganz klar Nein zu sagen. Manchmal, das kennt ihr vielleicht, kommt die Versuchung so langsam auf uns zu, manchmal überfällt sie uns. Aber Nein heißt auch in diesem Falle Nein. Und wenn wir dennoch zu Boden gegangen sind, gute Nachricht, Jesus richtet uns wieder auf. Aber schaffen wir das nicht auch vielleicht ganz allein? Wenn wir uns einfach nur mächtig genug anstrengen, müssen wir Jesus dazu wirklich bemühen? Zumindest für eine kurze Zeit? Ihr Lieben, wenn die Abwehr von Versuchung und Anfechtung von Dauer sein soll, geht es nur mit Gottes Hilfe. Nur mit seiner Kraft können wir den Angriffen des Feindes standhalten. Nur mit seiner Kraft können wir wieder aufstehen, wenn wir gefallen sind. Das ist der Kampf, den uns die Bibel nennt. Es ist letztendlich der Kampf um die Beziehung zu Jesus. Es gibt aber noch eine weitere gute Nachricht. Und die steht in Johannes 15, wir haben es gelesen, im zweiten Vers. Und zwar in der zweiten Hälfte dieses Verses heißt es, wir haben es gelesen, und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, damit sie mehr Frucht bringt. Gott wird also hier Triebe abschneiden, von denen er sieht, dass sie eigentlich nur Kraft und Zeit kosten, aber letztendlich überhaupt nichts mehr bringen. Gott nimmt diese Triebe weg, damit mehr Energie, damit mehr Kraft, mehr Saft in die Frucht geht. Das heißt, in unsere Charakterbildung. Das macht Gott, wenn wir es zulassen. Wenn wir uns also Gott öffnen, uns dafür entscheiden und einer Veränderung zustimmen, dann werden wir Gott auch verherrlichen darin. In dem Gleichnis, was wir gelesen haben, im Vers 8 steht: Damit wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. Mit meinen Worten gesagt, daran hat unser himmlischer Vater Freude, und zwar richtig viel Freude, wenn wir uns zunächst grundsätzlich für ein Leben mit Jesus entscheiden und danach uns mit ihm fest verwurzeln, damit sein Charakter unser Charakter wird. In dem Zusammenhang werden wir unserem Gott gern erlauben, Triebe bei uns zu entfernen, die uns einfach nur Kraft und Energie rauben. Zugegeben, das mag hier und da vielleicht ein wenig wehtun. Aber wir haben ja gelernt, dass es uns zum Besten dient. Und wenn wir unser Leben so führen, dass Jesus Freude an uns hat, trotz unserer Fehler, trotz unserer Schwächen, dann erfüllt uns das auch mit Freude. Also durch unsere tägliche Entscheidung für Jesus, dass er uns lenken und führen möge, können wir sicher sein, dass er uns auch bald in den Himmel aufnehmen wird bei seiner Wiederkunft. Was Gott angefangen hat, in uns zu verändern, das wird er auch zu Ende führen. Wie gut, dass wir uns darauf verlassen können. Amen.